zwei Vorbemerkungen vor der Predigt. Als erstes wurde ich in den Tagen nach einer Predigt am 22., am 4. Advent, ganz liebevoll ergänzt, will ich mal sagen. Ganz unbedarft habe ich als gebürtiger Westfale, als ich über den neuen König gepredigt habe, von Kaiser Wilhelm II., der eben auch König von Preußen war, ihn als Beispiel genommen. Und ich bin so dankbar, ganz liebe Geschwister der Gemeinde haben mir nachher eine tolle Karte geschickt von König Ludwig II. Von Bayern. Das ist eine wunderbare nächste Lektion in meinem Integrationskurs. Vielen Dank dafür. Ich bin für solche Hilfen immer offen. Zweite Vorbemerkung, die Predigt heute hängt mit der Predigt am nächsten Sonntag zusammen. Die sind für sich selber verständlich natürlich und bilden auch eine Einheit als sich selbst, aber hängen inhaltlich zusammen. Weltgemeinschaftssonntag. Vielen Dank, Gabi, du hast uns super hineingeführt, finde ich, mit vielen Informationen, aber doch sehr übersichtlich. Die Taufe im Januar 1525, keiner war ja dabei. Keiner weiß ganz genau, wer da jetzt wen und wie und was, ist auch gar nicht so wichtig. Aber es ist die Geburtsstunde der Täuferbewegung, der täuferischen Tradition, zu der wir uns zählen. Ich habe nur noch mal auch das Logo der nächsten Jahre mitgebracht. Wir haben das auf der Folie auch zu sehen. Wir denken nämlich nicht nur zurück 1525, wir denken natürlich auch vor 2025. Und wir werden die nächsten Jahre jeweils immer ein Themenjahr haben dazu. Gewagt ist die Überschrift 500 Jahre Täuferbewegung. Und wir sehen auf der nächsten Folie die einzelnen Themenjahre einmal. Und da starten wir bereits in diesem Jahr. Gewagt, mündig leben. Drei Stichworte dazu: Taufe, Freiwilligkeit, Religionsfreiheit. Und das werden wir im Laufe des Jahres beleuchten. Es gibt Broschüren, die liegen jetzt schon aus. Ich halte das für wichtig. Man kann das vielleicht gar nicht mit dem Reformationsjubiläum vergleichen. Aber doch ebenfalls 500 Jahre. Und das Interesse bei den Geschwistern der evangelischen und katholischen Kirchen ist sehr groß, das miteinander mit uns zusammen zu gestalten und zu bedenken. Und wenn es geht und wenn wir uns da gut einbringen, auch zu feiern. Gewagt. Ja, das war schon gewagt, was damals passiert ist, weil sich dort für eine Religionsfreiheit einzusetzen und auch für eine Glaubenstaufe, das war nicht nur eine Entscheidung, mache ich oder mache ich nicht, damit hing halt auch ganz viel zusammen. Mitunter die eigene Existenz, Haus und Hof, Leib und Leben. Die Weltkarte der täuferischen Christen haben wir schon gesehen. In den letzten 20 Jahren, mal ganz grob, hat sich die Zahl der täuferischen Christen weltweit verdoppelt. Einfach mal verdoppelt. Aber nicht hier. Nicht bei uns. In Europa wurden die Punkte weniger. Kommen wir noch dazu. Auf der nächsten Folie sehen wir einmal die Überschrift für heute, noch einmal Jesus Christus, unsere Hoffnung. Weltgemeinschaftssonntag, wir haben hier nicht zufällig links Persisch und rechts Chinesisch stehen. Das markiert natürlich einmal, dass wir international sind, aber auch hier vor Ort. Und wir haben uns in der vergangenen Woche auch mit einem lieben Bruder des chinesischen Bibelkreises getroffen und ich habe gesagt, ich will das mal versuchen. Man kann ja mal Chinesisch nach rechts daneben setzen. Ob das jetzt stimmt oder nicht, kann ja keiner prüfen von euch. Das heißt doch, die Chao kann es, ja. Chao, kann man das verstehen? Das ist traditionelles Chinesisch? Ja, sagt Google. Ja, gut. Und vielleicht können wir uns darin üben, auch mehrere Sprachen einfach hier zu haben, damit wir einfach miteinander die Wahrheiten teilen können. Ich lese uns einen Text, der ebenfalls für heute vorgeschlagen ist von den Geschwistern, die den Weltgemeinschaftssonntag inhaltlich vorbereitet haben. Ich lese aus Markus 2, Verse 1 bis 12. Einige Tage später kehrte Jesus nach Kapernaum zurück. Es sprach sich schnell herum, dass er wieder zu Hause war. Da versammelten sich so viele Menschen bei ihm, dass kein Platz mehr war, nicht einmal vor der Tür. Während er ihnen das Wort Gottes verkündete, wurde ein Gelähmter gebracht. Vier Männer, vier Freunde trugen ihn. Sie wollten mit ihm zu Jesus. Doch es herrschte ein solches Gedränge, dass sie nicht zu ihm durchkamen. Da deckten sie das Dach über der Stelle ab, wo Jesus sich befand, und machte eine Öffnung, durch die sie die Gelähmten auf einer Matte hinunterließen. Als Jesus ihren Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten: Mein Sohn, deine Sünden sind dir vergeben. Einige Schriftgelehrte, die dort saßen, lehnten sich innerlich dagegen auf. Wie kann dieser Mensch es wagen, so etwas zu sagen, dachten sie. Das ist ja Gotteslästerung. Niemand kann Sünden vergeben außer Gott. Jesus hatte das in seinem Geist sofort erkannt, was sie in ihrem Herzen dachten. Warum gebt ihr solchen Gedanken Raum in euren Herzen? Fragte er sie. Was ist leichter, zu dem Gelähmten zu sagen, deine Sünden sind dir vergeben, oder steh auf, nimm deine Matte und geh umher? Doch ihr sollt wissen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Er wandte sich an den Gelähmten und sagte: Ich befehle dir, steh auf, nimm deine Matte und geh nach Hause. Da stand der Mann auf, nahm seine Matte und er ging vor den Augen der ganzen Menge hinaus. Alle waren außer sich vor Staunen und priesen und lobten Gott und sagten: So etwas haben wir noch nie erlebt. Das ist eine fantastische Geschichte. Die ist super für die Jesus Gang. Was hat Jesus eigentlich nach Weihnachten gemacht? Zum Beispiel sowas. Viele Jahre später dann. Aber in dieser Geschichte ist so viel, was wir eigentlich auf den ersten Blick überhaupt nicht verstehen, was wir gar nicht wissen können. Wir müssen uns erstmal schlau machen, was war denn das für ein Haus? Haben die Dachpfannen runtergenommen? Satteldach? Nein, Flachdach. Okay, gibt keine Dachpfannen. Wie haben sie das dann gemacht? Balken dazwischen aufgekratzt, wir denken an Hausfriedensbruch. Wer macht den ganzen Dreck wieder weg, was da runterfällt? Wir würden erst einmal klären, welche Versicherung trägt das denn? Haftpflicht oder Gebäudeversicherung? Wir würden Freiwillige suchen, bevor wir das machen, die das nachher wieder zumachen. Wir würden uns genau abstimmen, wer trägt eigentlich wo? Wie geht das mit dem Runterlassen? Wir würden es dreimal üben, ganz gewiss, und wir würden merken, das läuft so nicht. Brechen wir das ab? Lassen wir das Ganze sein? Versuchen wir was anderes? Was würden wir dann tun? So, danke. Steht hier. Möchtest du weitermachen, Christoph? Wir würden einen Arbeitskreis gründen und wir würden eine Risikoanalyse machen, einen Notfallseelsorger einsetzen, wenn das nämlich nicht klappt da unten. Was dann? Wenn der gar nicht das erfährt und das scheint ja fast daneben zu gehen. Dieser Bibeltext hat so viele irritierende Elemente. Und wir können uns das sehr gut vorstellen, das Loch, sie lassen ihn runter, vier Seile, alles prima, Jesus da, das bröckelt, alle gucken schon längst vorher nach oben. Jesus guckt dann auch nach oben, denn es heißt, als er ihren Glauben sah, musste er auch gar nicht hochgucken dafür. Als Jesus ihren Glauben sah. Da hätte ich mir gedacht, als Jesus ihren Glauben sah, unterbrach er seine Predigt und sagte: Das schaut euch mal an. Das sind doch Freunde. So verhält sich ein Christ. Nehmt euch ein Beispiel an diesen vier Leuten. Kommt doch mal runter, ihr vier. Macht mal Platz da, Zeugnis geben. So wird doch der Glaube lebendig und bekommt Hände und Füße. Tatsächlich glaube ich, dass wir mindestens europäischen oder oder Christen auf der Nordhalbkugel dieser Welt in der Gefahr stehen, unsere Arbeit, unsere Mühe, unseren Einsatz für das Reich Gottes sehr schnell in die Mitte zu stellen. Würden wir nie behaupten. aber vielleicht tatsächlich ihn als Kern des Evangeliums darzustellen. Und auch der Titel Weltgemeinschaftssonntag ist ja so eine Falle. Um was geht es denn? Feiern wir uns heute gegenseitig? Feiern wir uns selber? Das erweckt den Eindruck, dass unsere Weltgemeinschaft eigentlich die Hoffnung ist, der Hoffnungsträger. Wir halten die Stange, jawohl. Für das, was ich gleich sage, möchte ich vorwegschieben, ich bin überzeugter täuferischer Christ. Wäre auch komisch, wenn nicht. Ich glaube, dass wir im Konzert der Christen, auch in unserem Land und der ACK, einen ganz wichtigen Beitrag zu leisten haben. Dass wir auf der Blumenwiese Gottes etwas Besonderes sind und dass es wichtig ist, dass man uns sieht und wahrnimmt. In unserer Ethik, in der Gewaltfreiheit, auch in der Gemeindelehre, auch in der Pastoraltheologie. Aber machen wir uns nichts vor, Gott kam 1500 Jahre ohne Mennoniten aus. Und noch länger. Nicht die Weltgemeinschaft der täuferischen Christen ist oder sind die Garanten für die Hoffnung. Nicht die europäischen Christen als erste Generation der Reformation oder auch nicht wir als die älteste Freikirche, was wir vielleicht behaupten können. Auch nicht die Mennonitengemeinde Ingolstadt. Nicht einmal du, der du hier auf deinem Stuhl sitzt, bist Garant für die Hoffnung. Nicht einmal du, nicht einmal ich. Christus, Jesus Christus, unsere Hoffnung. Und doch sind wir Zeugen. Zeugen dieser Hoffnung sind Beispiele einer gelebten Hoffnung, sind Projektionsfläche der Liebe Gottes in dieser Welt. Und das ist gut so. Vor 3 Tagen trafen sich viele Christen in der St. Pius-Kirche. Die Initiative ging aus von den Gebetskreisen Christen in der Automobilindustrie. 300 Menschen, ihr habt es vielleicht gelesen in der Presse, 300 Menschen kamen zusammen, um sich gegenseitig von der Hoffnung zu erzählen und zu stärken. Großartig. Einzelne von uns waren dabei. Gebetskreise in der Automobilindustrie. Das ist dasselbe Evangelium. Das ist dieselbe Hoffnung in Christus. Ich selber habe die letzten Wochen genutzt, wenn wir keinen Gottesdienst hatten, mal woanders hinzugehen. Anfang der Woche am Montag war ich in St. Anton. Im Gottesdienst, ich war begeistert, muss ich sagen, 250 Leute waren es bestimmt. Und mitten in der Predigt sagt der Kollege, es ging natürlich um die Heiligen Drei Könige, das Ankommen, wer Jesus Christus begegnet, wird von Gott verändert. Und ich saß in meiner Reihe und dachte, ich habe kein anderes Evangelium. Wer Jesus Christus begegnet, wird von Gott verändert. Noch ein drittes Beispiel, wir haben hier in Ingolstadt ein Pastorengebetsfrühstück und da kommen mittlerweile um die 20 Personen zusammen, aus vielen nur Freikirchen. Jetzt das erste Mal mit dabei waren 2 Brüder von der Neuapostolischen Kirche, Lindbergstraße hier vorne. Das war für sie eine große Sensation. Sie sitzen in dem Kreis, staunen, wir haben dasselbe Evangelium und beteiligen sich am Gebet und loben Gott, dass wir gemeinsam in dieselbe Richtung, nämlich in die Mitte schauen. Im selben Treffen jetzt vergangene Woche sitzen 2 Geschwister von der Methodistenkirche, die wollen eine Gemeindegründung starten jetzt in diesem Jahr. Und wir anderen freuen uns und segnen sie, keine Gefahr, keine Konkurrenzgedanken, wir müssen ja nichts befürchten. Ganz im Gegenteil, Geschwister, ich möchte euch Mut machen, geht doch ab und zu mal in eine andere Kirche und kommt wieder. Nein, geht und schaut und lobt mit anderen. Das ist ganz wichtig. Ja. Es geht doch nicht um uns. Es geht doch nicht um die Freunde, die den Gelähmten hier tragen. Das sind doch nicht die Heilande. Es geht um den Heiland. Sie sind die Freunde. Und Freunde tun, was Freunde tun. Die sprechen auch gar nicht viel darüber. Ist ja der Unterschied von Geliebten und Freunden. Geliebte, die schauen sich immer in die Augen. Die sprechen immer über ihre Liebe. Auch Männer manchmal. Freunde sprechen nicht darüber. Freunde sind Freunde. Vor 2 Wochen erzählte uns eine befreundete Familie von ihrem kleinen Jungen, der kam jetzt in die Grundschule Und es ist natürlich wichtig, dass der Kontakte hat und Freunde findet. Und einmal kam er ganz irritiert nach Hause. Hä? Mama, der Kevin hat gefragt, ob wir Freunde sein wollen. Die Mama natürlich begeistert. Das sind wir doch längst. Da muss man doch nicht drüber reden. Geht doch nicht um die Freunde. Und doch stelle ich mir vor, die knien da oben auf dem Dach, lassen den runter und endlich ist er vor Jesus, alles ist still, jetzt ist der Moment, Jesus sagt auch was dazu. Dir sind deine Sünden vergeben. Hä? Falsche Diagnose, Jesus. Deswegen haben wir den Aufwand nicht getrieben, rufen die von oben. War vielleicht ein kleiner Schock. Jesus nutzt die Situation, um auf das eigentliche Problem von uns Menschen hinzuweisen. Vielleicht instrumentalisiert er die Situation sogar und den Kranken für das Streitgespräch mit den Theologen. Die regen sich auf und darauf reagiert Jesus und er wusste das genau. Die körperliche Behinderung des Mannes ist hier das kleinere Problem, sagt Jesus. Er wird wieder krank werden, er wird alt werden, er wird vielleicht wieder eine Behinderung haben, er wird sterben, machen wir uns nichts vor. Das wird alles wieder kommen, auch wenn er jetzt geheilt hier aufsteht. Aber das, was ich in ihn hineinpflanze, ich interpretiere Christus, das wird in ihm eine Hoffnung sein, die lässt ihn fröhlicher leben und getrösteter sterben. Das kann keine körperliche Heilung bewirken. Die Christus stiftet die Hoffnung. Du bist jetzt vor Gott in Ordnung. Deine Sünden sind dir vergeben. Du bist ein Freund Gottes. Und vielleicht haben sich sogar die vier oben auf dem Dach gedacht, Mensch, ich wäre tatsächlich lieber da unten. Ich wäre lieber der, zu dem Jesus sagt, dir sind deine Sünden vergeben. Du bist vor Gott in Ordnung. Du bist ein Freund Gottes. Und geheilt wird er obendrein. Eine fantastische Geschichte. Ich möchte das abschließend aus zwei Blickrichtungen für uns aktualisieren. Die Kirche in Deutschland, die Kirche in Europa, auch die täuferische Kirche in Nordeuropa oder überhaupt in Europa, wird kleiner. Wir sind konfrontiert mit sinkenden Teilnehmer, Mitgliederzahlen. Es werden Gebäude verkauft, Gemeinden werden aufgelöst. Als letztes aus unserem süddeutschen Gemeindeverband, die Mennonitengemeinde Würzburg. Jetzt in den letzten Wochen, Gemeinden werden aufgelöst. Christen finden woanders Heimat, aber diese Gemeinde gibt es so nicht mehr. Aus globaler und weltweiter Sicht könnte man sagen, die Christen oder vielleicht sogar die Mennoniten in Europa, die sind aber ganz schön gelähmt. Die sind ganz schön erstarrt. Die können sich gar nicht mehr bewegen. Die sind gar nicht mehr in der Lage, überhaupt noch einen Schritt zu tun. Da ist gar keine Dynamik mehr, da wächst nichts mehr, da geht gar nichts voran. Vielleicht ist das unsere Situation, dann sollten wir umso mehr unsere Freunde bitten. Aus Asien greift mal das eine Seil, aus Afrika greifst du das andere Seil und aus Südamerika, da greifen auch noch zwei zu und tragen uns vor Jesus, lassen uns hinunter und wir erfahren dort eine Veränderung. Die heißt vielleicht nicht, jetzt werden die Kirchen wieder voller, darum geht es gar nicht. Aber in der Begegnung mit Jesus Christus wird ein Mensch verändert. Vielleicht sind wir als Kirche in der Nordhalbkugel diese Gelähmten. Dann wird es Zeit, dass andere Freunde aus der ganzen Welt uns vor Jesus tragen. Und da möchte ich nächsten Sonntag noch einmal anknüpfen. Und als zweites, vielleicht empfindest du dich selber als gelähmt. Bist schon lange Christ, ausgepowert, vielleicht sogar durch die Mitarbeit in der Gemeinde im Reich Gottes. Wie verrückt ist das eigentlich? Durch eigene oder gegenseitige Ansprüche und Erwartungen wie gelähmt. Im Glauben erfroren, festgefahren, unbeweglich, keine Dynamik. Kontinuierlich am Absterben. Zuerst merkst du es selber. Lange merkst du es nur selber. Und dann merkt es vielleicht dein Partner, deine Familie. Und dann merken es hoffentlich deine Freunde. Dann liegt die Rettung nicht im noch mehr, sondern dann liegt die Rettung in packt an, tragt mich vor Jesus und lasst mich direkt vor ihm zu Boden. Denn in der Begegnung mit Jesus Christus wird ein Mensch verändert. Jesus Christus ist unsere Hoffnung. Amen.